Vor ein paar Jahren saßen Nicole und ich vor dem Fernseher abends, ganz normaler Abend, nichts Besonderes, und hörten plötzlich ein Geräusch, das wir nicht zuordnen konnten. Weißt du noch die Geschichte? Es war so eine Art Knistern und wir wussten nicht so genau, was ist das? Das ist komisch. Fernseher leise und es knisterte weiter. Und bedrohlicherweise klang es so ein bisschen wie das Knistern von Feuer. Und wir dachten, was ist hier los? Und ich versuchte so, dem Knistern auf die Spur zu kommen. Und irgendwann merkte ich im Augenwinkel, wie sich so ein Regalbrett, das oben an der Wand befestigt war, so langsam immer weiter nach vorne neigte. Auf diesem Regalbrett stand unsere DVD-Sammlung und ich wollte gerade noch hochgreifen und es wieder gerade machen. Da rutschten alle DVDs mit einem riesen Krach einmal wumms auf den Boden. Und das Brett war auch nicht mehr verankert, das war auch nicht mehr zu retten. Und seitdem haben wir immer DVDs mit kaputten Hüllen. Das ist so das Merkmal jetzt bei uns. Warum ist das Regalbrett aus der Wand gekommen? Weil ich die falschen Dübel benutzt habe. Ganz einfach, ja. Warum habe ich die falschen Dübel benutzt? Weil ich keine Ahnung von Dübeln habe. Gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit Dübeln. Also ich weiß, wie das funktioniert mit Dübeln, aber ich habe so ein paar mitgebracht und das ist normalerweise so, ich mache ein Loch in die Wand und dann gucke ich irgendwie nach und dann habe ich hier so ein paar Dübel, ja, und dann gucke ich einfach, welcher passt in das Loch, ja, und dann geht schon irgendwie, wird schon irgendwie passen und das führt dann halt am Ende dazu, dass einem schon mal so ein Regalbrett entgegenkommt aus der Wand. So unvermittelt, einfach so an irgendeinem normalen Abend. Warum? Ich habe keine Ahnung von Dübeln. Und dann habe ich jetzt mal gegoogelt und kein Wunder, dass ich keine Ahnung habe. Denn es gibt Kunststoff-Spreizdübel. Also das sind diese ganz normalen, die man so kennt, diese kleinen grauen. Dann gibt es aber auch Knotendübel, Gipskartondübel, Dämmstoffdübel, Hohlraumdübel, Federklappdübel, Einschlaganker, Schwerlastdübel, chemische Dübel, Kippdübel, Nageldübel, Gasbetondübel, Schraubdübel und Metalldübel. Und das sind nur die, die ich bei der ersten Google-Suche gefunden habe. Kein Wunder, dass ich keine Ahnung habe, was für ein Dübel ich in meine Wand machen soll. Weil dazu muss ich auch erstmal wissen, was ist das denn für eine Wand? Ist das aus Ziegel? Ist das Beton? Ist das eine Rigipswand? Was ist dahinter? Habe ich da Hohlräume? Was ist das überhaupt? Wir machen immer schon einen Witz draus, weil aktuell ist es bei uns so, egal wo wir bohren, es kommt immer eine andere Farbe aus dem Loch. Ja? So, also man bohrt da rein, da kommt immer irgendwie irgendwas raus und ja, keine Ahnung, was ist denn jetzt dahinter? Weiß ich nicht. Also ich muss wissen, was ist das für eine Wand? Ich muss auch wissen, was will ich dranhängen? Welche Belastung ist am Ende auf der Schraube, die ich reinmache? Welche Schraube ist eigentlich richtig? Wie lang muss die sein? Welche Beschaffenheit muss die haben? Und ich habe keine Ahnung, also habe ich immer einfach geguckt, was passt so grob in dieses Loch rein, zack rein und meistens passt es auch irgendwie. Aber natürlich ist es so, wenn ich es von vornherein gründlich mache und weiß, was ich tue, dann schaffe ich damit Stabilität und schütze mich vor bösen Überraschungen, an irgendeinem Fernsehabend zum Beispiel. Also wenn ich es einmal gründlich mache mit den Dübeln und ein bisschen Ahnung habe und das auch anwende, dann ist mir hinterher geholfen. Und das ist tatsächlich nicht nur bei quasi allen handwerklichen Arbeiten rund ums Haus so, die man so machen kann, sondern das ist tatsächlich auch mit unserem Glauben so. Denn auch unser Glaube kann wackelig werden. Unser Glaube kann besonders unter Last wackeln. Unser Glaube kann auch aus der Verankerung kippen. Er kann auch zerbrechen, ganz zerbrechen. Wir wissen, dass es so ist, dass es passieren kann. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich darum zu kümmern und mal ein paar Gedanken daran zu verschwenden, wie wir unseren Glauben verankern. Wie wir unseren Glauben festdübeln. Worin dübeln wir ihn fest und womit? Und was brauchen wir dafür? Was ist dafür wichtig? Das ist eine wichtige Belegung, weil sonst dübeln wir den irgendwo fest und gucken und hoffen, dass es hält. Und dann kann es halten, aber vielleicht auch nicht. Und das finde ich spannend, wie Jesus die Bergpredigt beendet, die wir ja jetzt in den letzten Wochen gemeinsam uns angeschaut haben. Also heute ist der 7. Sonntag zur Bergpredigt und damit auch der letzte. Und wir schließen das ein bisschen ab, blicken ein bisschen zurück. Und ich lese euch vor, was Jesus zum Ende der Bergpredigt sagt. Das können wir nachlesen in den letzten Versen von Matthäus 7. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baute sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baute sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus, da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. So beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte, ganz anders als bei den Schriftgelehrten. Es geht Jesus zum Abschluss der Bergpredigt um das Fundament. Das Fundament unseres Glaubenshauses oder nenn es von mir aus den Dübel unseres Glaubensregals. Es geht um die Fundamente und es gibt ja den Fundamentalismus, also einen religiösen Fundamentalismus, der immer bemüht darum ist, ganz viel Wert aufs Fundament zu legen. Aber ich glaube, Fundamentalismus, religiöser Fundamentalismus kommt aus einer tiefen Unsicherheit über das eigene Fundament. Also wenn ich unsicher bin, ob mein Fundament mich trägt und ob der Dübel hält, dann muss ich immer zu mich absichern. Da muss ich immer vorsichtig sein. Da muss ich immer in alle Richtungen irgendwie mich schützen oder versuchen, irgendwie ganz, ganz vorsichtig zu bauen und bin immer unsicher. Da muss ich Angst haben. Angst haben immer, dass es doch irgendwie zusammenbricht und dann erlege ich mir und anderen Verbote auf, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich trägt. Christlicher Fundamentalismus tut immer so, als wäre sein Fundament besonders stark. Aber ich glaube, das beste Fundament ist immer das, worüber du dir keine Gedanken mehr machen musst, weil du es einmal vernünftig gelegt hast. Wenn man sich immer Gedanken machen muss um das Fundament des Hauses, ist das ein schlechter Hinweis, das ist eine schlechte Idee. Und deswegen glaube ich, wer Fundamentalist ist, ist meist der größte Zweifler, lässt es aber nicht zu, verbietet es sich. Wenn ich nämlich weiß, dass mein Fundament trägt und mir wissen kann ich es nie, aber wenn ich mir sicher bin, weil ich es mir gründlich angeschaut habe, dann kann ich freier bauen. Dann kann ich auch mal unter Last stehen und es zerbröselt nicht gleich alles. Jesus spricht von dem, was unser Fundament sein soll. Darüber handelt die Bergpredigt und Jesus sagt nicht, das Fundament ist die Bergpredigt. Er sagt auch nicht, das zu hören und das alles zu wissen, was Jesus sagt, ist das Fundament unseres Glaubens. Sondern er sagt, es zu befolgen ist das Fundament des Glaubens. Das Befolgen dessen, was in der Bergpredigt steht, ist die Basis und nicht die Kür für den Glauben. Und das ist schon verrückt, weil die Bergpredigt ja so einen starken Anspruch auch an uns hat. Darum möchte ich heute mit euch einmal kurz zurückblicken und mal einen Überflug machen oder nochmal so durchfliegen durch das, was wir in den letzten 6 Wochen alles hatten, was alles in dieser Bergpredigt drinsteckt, denn es ist nicht wenig. Ganz zu Beginn der Bergpredigt stehen die sogenannten Seligpreisungen. Darüber habe ich gar nicht gepredigt beim ersten Mal, weil ich auch damals schon gesagt habe, eigentlich brauchen wir eine eigene Predigtreihe zu den Seligpreisungen, weil die sind so voll und so stark und so verdichtet. Aber wenn man es versucht, runterzubrechen auf einen Satz, dann sagen die Seligpreisungen, dass wir das Glück nicht in den Versprechungen dieser Welt bekommen. Das Glück ist nicht zu finden in dem, wo wir glauben, dass es zu finden ist, sondern es ist zu finden in dem, was Gott für richtig hält für unser Leben. Also fordern uns die Seligpreisungen auf zu sagen, Gott, mach du mich glücklich, bei dir will ich mein Glück finden. Dann spricht Jesus von Salz und Licht. Und er sagt, wir sind das Salz und das Licht dieser Welt. Und er meint damit, dass wir die Bereitschaft haben sollen, uns von Gott einsetzen zu lassen. Dass wir unser Licht leuchten lassen sollen, das nicht verstecken sollen, sondern zeigen sollen, was wir da haben für einen Schatz mit unserem Glauben. Und es ist ein gemeinsamer Auftrag, weil eben ein Salzkorn und ein Lichtphoton gar nichts ausrichten können, aber gemeinsam. Salz und Licht, das ist die Herausforderung, dass wir offen, klar, kommunikativ, einladend, gemeinschaftlich Glauben leben. Und vielleicht ist es die Herausforderung zu sagen, Gott, sende mich. Gott sende uns. Und dann wird die Bergpredigt hart, denn es geht um die Ansprüche des Gesetzes Gottes. Und Jesus spricht davon, dass das Gesetz Gottes nicht überholt ist und nicht gelöscht wird und nicht egal ist, sondern absolut gültig. Und es ist hammerhart in seinen Ansprüchen an uns. Aber er ist es, der es erfüllt. Das ist das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Das ist das Neue, das Großartige an Jesus. Er erfüllt es. Also es gilt das Gesetz, aber er erfüllt es. Und darum sollen wir uns an ihn hängen mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Rettung und Hoffnung sollen wir allein bei Jesus suchen. Und er steht uns bei in unserer Unfähigkeit, dem zu entsprechen, was Gott eigentlich will. Er fordert uns heraus zu sagen, Jesus, nur du kannst wirklich das tun, was zählt im Leben. Dann redet Jesus von Gottes Aufmerksamkeit. Auch darum ging eine Predigt in dieser Reihe. Immer wieder zu verstehen, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott weiß, wer ich bin, Gott liebt mich, wie ich bin. Er weiß, was ich brauche, bevor ich es weiß und bevor ich es überhaupt formulieren und denken kann. Er weiß es schon. Ich darf mich verlassen auf Gott, meinen Vater. Jesus fordert uns heraus zu sagen, Gott, du siehst und kennst mich, du weißt schon Bescheid. Und dann haben wir geredet über Gottes Versorgung, wie Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen und uns den Weg freiräumt, dass wir uns sorgen um das Reich Gottes. Dass wir unsere schlaflosen Nächte und unsere ganzen Sorgen und unsere ganzen Bedenken um das Reich Gottes drehen und nicht mehr um unsere eigene Versorgung, nicht um das, was uns irgendwie gut tun kann, weil wir darauf vertrauen, dass Gott uns da versorgen wird. Also die Priorität auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit legen und er versorgt uns. Jesus fordert uns dazu auf, zu sagen, Gott, du umsorgst mich. Und ich finde Umsorgen eine schöne doppelte Bedeutung. Er umsorgt mich, aber er verändert auch den Blick meiner Sorge von dem, worum ich mich immer sorge, auf das, worum es sich lohnt zu sorgen. Also ich werde umsorgt sozusagen von der einen Sorge auf die andere. Wir haben geredet über die goldene Regel. Wir haben geredet darüber, was in allen möglichen Religionen, aber bei Jesus ganz besonders und zentral ist, nämlich behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Und da haben wir festgestellt, es geht darum, andere nicht zu verurteilen. Es geht darum, sich selbst zu reflektieren, in anderen das Gute sehen und statt immer zu fordern und zu bestehen auf das, was mein gutes Recht ist, einfach mal Bitte zu sagen, Menschen und Gott gegenüber. Wir haben darüber geredet, dass das eine neue Herzenshaltung bei uns bedeutet. Dass Jesus uns auffordert zu sagen, Gott, verändere mein Herz, dass ich diese goldene Regel auch mit Leben fülle. Und letzte Woche haben wir geredet über die enge Pforte. Und dass die enge Pforte, das enge Tor, durch das wir gehen sollen, bedeutet, dass wir keinen Pakt schließen sollen mit Erfolg und Wachstum, sondern dass wir uns solidarisieren mit Armut, mit Zerbrechlichkeit, mit Menschlichkeit, mit Gestank, mit Problemen, mit Dunkelheiten. Weil Jesus genau da ist. Weil Jesus genau da ist, wo die Dunkelheit des Lebens ist. Weil er da sein Licht reinbringen will. Er fordert uns auf zu sagen, Jesus, führ mich dahin, wo dein Herz schlägt. Bring mich dahin, was dir wichtig ist. Ich weiß nicht, bei welchem Punkt du jetzt innerlich ausgestiegen bist gerade, weil das ging ja jetzt auch ziemlich schnell, ne? Und mir geht's selber so. Ich saß diese Woche da und habe so rekapituliert, was war in den letzten 6 Wochen und dann habe ich das alles aufgeschrieben und ich bin jetzt extra so schnell da durchgeflogen, weil ich selber da saß und dachte, boah, also wie? Das ist so viel. Das ist so ein Anspruch, das ist so viel. Zu sagen, Gott, mach du mich glücklich. Gott, sende mich, sende uns. Jesus, nur du kannst wirklich, Gott, du siehst und du kennst mich, umsorge mich, wende meine Sorge weg von diesem Alltäglichen auf dein Reich. Gott, verändere mein Herz und Jesus, bring mich dahin, wo dein Herz schlägt. Das ist so viel. Das ist so viel. Und es geht nicht darum, das alles zu verstehen. Ich verstehe es selber nicht und ich merke auch, für jeden einzelnen dieser Punkte brauche ich wahrscheinlich Jahre, um da irgendwie hinzukommen in meinem Leben. Es geht nicht darum, das alles zu verstehen und das alles innerlich abzuhaken. Es geht darum, es zu befolgen. Und was meint Jesus damit? Ich glaube, er meint damit die Bereitschaft, sich damit immer wieder zu beschäftigen und immer wieder dahin zurückzukehren und immer wieder sich selbst zu überprüfen und immer wieder sich davon auch bestimmen zu lassen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Und er sagt nicht, dass das dann unser Glaubenshaus ist, sondern er sagt, das ist das Fundament, das ist erst der Anfang. Und darauf können wir mutig und frei bauen und gestalten. Und das Interessante daran, finde ich, ist, dass das keine Regeln sind. Also so lesen wir es gerne, aber es ist nicht so, dass Jesus ein Regelwerk macht und sagt, befolge Punkte 1 bis 10 und dann hast du ein Fundament, auf dem lässt sich arbeiten, sondern es sind alles Dinge, die mich verändern und die mich prägen. Und wir alle wissen, Veränderung und Prägung, besonders unseres Herzens und unserer Gedanken, sind nicht ein Vorhaben, was wir haben und dann sagen wir, wir machen das jetzt und 10 Minuten später ist es so. Sondern es geht darum, die Bereitschaft zu haben, sich auf den Weg zu machen, die Bereitschaft zu haben, wirklich sich verändern zu lassen von Gott. Und dann werden diese Dinge, die in der Bergpredigt stehen, nach und nach in unserem Leben an Gewicht gewinnen und andere Dinge, die vorher vielleicht eine Rolle gespielt haben, weniger Gewicht haben. Darum geht's. Es geht hier um eine Reise, nicht um eine kurze Entscheidung, um einen kurzen Check, den ich machen kann. Sonntagnachmittag habe ich das geregelt, mache ich jetzt so fertig. Es geht um eine Reise, auf die wir uns einlassen und die unser Leben lang dauert. Aber wichtig ist, dass wir damit anfangen, weil das ist das Fundament, auf dem wir unser Glaubenshaus frei bauen können. Es fängt bei mir an. Es fängt nicht bei irgendwelchen Regeln, die für alle gelten, an. Es fängt nicht bei irgendeinem Dogma an, irgendeinem Glaubenssatz. Es fängt bei mir an und meiner Haltung. Immer wieder bei mir. Und wenn ich daran Gott arbeiten lasse und daran Jesus arbeiten lasse, dann kann ich die Welt verändern. Mit dem, wer ich bin und was ich daraufhin tue. Das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, das sind alles solche Dübel. Verschiedene Größen, für verschiedene Wände gemacht, verschiedene Längen, die in unserem Leben dazu beitragen sollen, dass unser Glaube festsetzt. Die Bergpredigt ist ein Werkzeugkasten mit vielen Dübeln. Und Gott fordert uns dazu auf, dass wir sie nutzen, um uns zu verankern, um unseren Glauben festzumachen. Weil nur wenn wir diese Dübel nutzen, kann Glaube wirklich feststehen. Und ich weiß, was es für ein heftiger Anspruch ist in der Bergpredigt und ich will den gar nicht kleinreden. Also ich finde es selber jedes Mal, wenn ich sie lese, wieder unfassbar, was Jesus da erwartet. Ja? Und ich denke mir immer, du weißt doch, wie ich bin, du weißt doch, wie wir alle sind und dass wir das überhaupt gar nicht gebacken kriegen. Jesus legt die Latte unfassbar hoch und das ist tatsächlich so. Jesus verspricht an keiner Stelle, dass das ein Spaziergang ist und dass das alles total easy ist, worauf er will, dass wir uns einlassen und den Weg, den er mit uns gehen will. Er sagt an keiner Stelle, dass wir irgendwie in Watte gepackt sind. Er legt die Messlatte sehr hoch, aber dann gibt er uns das, was wir brauchen. Und dann hieft er uns rüber über diese Latte. Und das ist ein Unterschied zu dem, dass er sagen würde, ach, ihr müsst gar nicht so viel schaffen, komm, wir machen das ganz, ganz weit unten, dass du quasi im Schlaf drüber stolpern kannst. Dann passt schon alles. Und oft denken wir, Gnade würde das bedeuten. Aber Gnade bedeutet nicht, dass Jesus wie ein Sportlehrer die Latte ganz nach unten macht, damit es möglichst alle schaffen. Sondern es ist, dass er die Latte ganz oben hat, aber sagt, komm, wir machen das gemeinsam und wir kriegen dich darüber. Und darum geht's. Und deswegen ist die Messlatte der Bergpredigt so hoch. Ja, es ist ein hoher Anspruch, aber vielleicht zur Entspannung noch eine Dübelgeschichte aus dieser Woche. Ich habe nämlich diese Woche über dem Esszimmertisch die Lampe angebracht. Und die Lampe ist unfassbar schwer. Und dann habe ich mir die Decke angeguckt, weil ich habe ja mittlerweile gecheckt, dass man nicht einfach irgendein Dübel in irgendein Loch macht. Und das ist eine Betondecke. Und darunter ist auf der Dicke ungefähr ein Hohlraum, der mit Latten befestigt ist. Und dann ist darunter so eine Rigipsplatte als Decke. So. Das heißt, je nachdem, wo du bohrst, hast du entweder einfach nix. Oder du hast Holz oder du hast Beton. Aber ich musste natürlich die Lampe so anbringen, dass sie über den Esstisch passt. Also hatte ich nicht die Wahl, jetzt zu gucken, dass ich das in Holzlatten schraube. Ich hatte also zwei sehr interessante Löcher in der Decke und musste jetzt überlegen, was mache ich jetzt damit? Und so ein Dübel hätte mir nicht geholfen. Weil er wäre ungefähr so ein Stück im Beton gewesen und dann wäre da ein Hohlraum gewesen und dann wäre noch so ein Stück Rigips gewesen. Da hätte keine Lampe dran gehalten. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich in meinem Werkzeug irgendwo so zwei komische Hohlraummetalldübel habe. Seit 10, 15 Jahren liegen die in meinem Werkzeugkasten. Und ich dachte, ihr Tag ist heute gekommen. Ja? Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind. Ich habe die nie gekauft. Die müssen irgendwann mal bei irgendwas übrig geblieben sein. Wer weiß, was das ist und wie sehr das jetzt wackelt, aber sie sind irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren übrig geblieben und aus irgendeinem Grund in meinem Werkzeug gelandet. Ich habe immer gewusst, dass die da sind, aber ich habe mir nie ausmalen können, wofür ich sie mal brauchen könnte. Also habe ich ihnen nicht viel Beachtung geschenkt. Sie lagen halt da, ich habe sie aufbewahrt. Und diese Woche kam ja großer Moment. Ich habe immer noch wenig Ahnung von Dübeln. Und es war für mich immer noch ein Experiment, ob das auch wirklich funktioniert. Aber ich habe diese Metalldübel reingeschraubt in die Decke, die Lampe befestigt und sie hält wie Bombe. Ja. Wahnsinn, sie hält in dieser Rigipsplatte dank dieser Metalldübel. Was will ich damit sagen? Manchmal ist es doch so, dass Gott schon längst den Dübel in deinen Werkzeugkasten gelegt hat, mit dem du dich jetzt auch verankern kannst. Und das finde ich total spannend, deswegen mag ich dieses Dübelbeispiel, weil es geht nicht darum, dass du am Anfang deines Glaubens das richtige Fundament gießen musst, weil sonst ist halt blöd gelaufen. Und wenn das halt vorbei ist, dann ist halt vorbei, dann hast du halt ein wackeliges Glaubenshaus. Sondern Jesus gibt dir auf dem Weg die richtigen Werkzeuge in die Hand. Und manchmal liegen sie schon, diese Dübel deines Glaubens liegen seit Jahrtausenden und dein ganzes Leben lang schon in diesem Werkzeugkasten. Und vielleicht hast du sie gar nicht beachtet. Und vielleicht hast du gewusst, sie sind da, aber du wusstest nicht so genau, wie du sie anwenden sollst. Und vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem da zwei Löcher sind, an denen du deinen Glauben verankern willst. Und du schlägst auf und du findest den richtigen Dübel. Weil du weißt, er ist da. Und dann hält er. Das heißt, das, was Jesus da sagt, das ist nicht ungnädig. Und es ist nicht, wenn du es falsch machst, hast du halt Pech gehabt. So wird dieses Gleichnis mit dem Hausbau oft gelesen. Ja? Einmal falsch gemacht, blöd, kommt der Sturm, alles weg. Sondern diese Klugheit, zu befolgen, was Jesus sagt und wieder aufzuschlagen und wieder aufzuschlagen. Und ja, ich habe den Dübel jetzt schon 20, 30 Mal gelesen in meinem Leben, aber jetzt brauche ich ihn vielleicht. Jetzt ist der Moment gekommen, wo er zum Einsatz kommt. Das ist was ein Gnadengeschenk Gottes. Und darum, ja, all diese Dübel, Gott, mach du mich glücklich, Gott, sende mich, Jesus, nur du kannst wirklich, Gott, du siehst und kennst mich, du umsorgst mich, Gott, verändere mein Herz, Jesus, führe mich dahin, wo dein Herz schlägt. Das sind alles Dübel, die im Werkzeugkasten Bergpredigt liegen. Das heißt, das sind die Ankerpunkte für deinen Glauben. Und wenn du zu diesen Ankerpunkten immer wieder zurückkehrst, dann wird dein Glaubenshaus stabilisiert. Vielleicht bist du besser verankert, als du denkst. Aber falls nicht, schlag auf, lies die Bergpredigt, lies sie nochmal und nochmal und nochmal. Und hör auf zu denken, dass du das jetzt alles irgendwie befolgen musst und wie soll das alles gehen, sondern lass dir von Gott den Dübel zeigen, den du jetzt gerade brauchst, weil es dich jetzt hält. Also lies die Bergpredigt, auch wenn diese Reihe jetzt vorbei ist, lies sie immer wieder, so wie du in deinen Werkzeugkasten schaust, um den richtigen Dübel zu finden. Da vorne hängt ein Schild. Ich sehe das jeden Sonntag. Der Grundstein dieses Gebäudes. Wer von euch kann sich erinnern, als dieser Grundstein da angebracht wurde? 1997 muss es gewesen sein. Doch, sind doch einige, ja, die sich noch daran erinnern. Wer mag mal vorlesen, was draufsteht? Wer da in der Ecke sitzt? Irgendjemand von euch? Jesus Christus, sei du der Grundstein der Gemeinde. Also anders gesagt, Jesus ist der Dübel. Jesus ist das Fundament, auf dem diese Gemeinde steht. Er ist der Dübel, an dem wir festhalten können, immer wieder. Und das, was er sagt, kann immer wieder zu Dübeln für unser Leben werden, für unseren Glauben. Also lass diese Reihe zur Bergpredigt heute nicht enden, sondern mach weiter und schau wieder rein. Amen.